Ja, wir wollen über das Buch sprechen. Und dann hören wir natürlich auch ein Stück des spanischen Originals und der deutschen Übersetzung. Da ich annehme, dass die meisten von Ihnen das Buch nicht kennen, wollen wir zunächst einmal eine kleine Einführung geben. Ich habe darüber hinaus eine ganze Reihe von Fragen. Auch vielleicht von den anderen Jurymitgliedern gibt es Fragen. Wir haben ja hier die Gelegenheit, mit der Autorin und der Übersetzerin zu sprechen. Der Ursprung, die Genese des Buches, das ist ja 2017 in spanischer Sprache im Original erschienen. Aber soweit ich weiß, geht es zurück bis ins Jahr 2011, 2012. Was war die Inspiration und der Impetus? Ja. Guten Abend und zunächst einmal möchte ich allen ganz herzlich danken. Danke, dass Sie hier sind und natürlich Dank an das Haus der Kultur und der Welt für diesen Preis. Ich fühle mich sehr geehrt. Und ehrlich gesagt habe ich nie gedacht, dass ich überhaupt eine Chance habe angesichts der massiven Konkurrenz. Großartige Bücher waren präsentiert worden und ich hätte nicht gedacht, dass ich hier eins dann in Berlin sein könnte, vor einem Publikum, das die Sprache meines Urgroßvaters spricht. Ich freue mich, dass ich hier bin, auch wenn ich selbst jetzt hier Englisch spreche. Matthias, Veronika, liebe Jury, ich möchte allen ganz herzlich danken und ich möchte auch Linus Guggenberger, meinem Herausgeber, und Wagenbach ganz herzlich danken. Danke dafür, dass Sie das Buch überhaupt verlegt haben. Ich habe diesen Roman geschrieben, weil ich die dunkle Seite meiner eigenen Seele verstehen wollte. Habe ich natürlich nicht. Ich habe sie nicht verstanden. Aber ich denke, dass der Preis auch eine Möglichkeit ist, in Verbindung zu treten mit denen, die das Buch lesen wollen, die sich für das Buch interessieren. Und auch deswegen danke ich für den Preis. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. Nein, ich habe die Frage natürlich noch im Kopf. Was war der Ursprung? Es gibt eine kleine Stadt in den Tropen an der Golfküste in Mexiko und da gibt es eine Zeitung, in der natürlich auch Meldungen über Straftaten erscheinen, die Red Note Section nennen wir das, und ich war dort und las dann über ein kleines Dorf in der Nähe von Veracruz, wo man die Leiche einer Hexe gefunden hatte. Der Journalist, der den Artikel schrieb, nein, die Journalistin, wusste bereits, wer der Mörder war, und sie erklärte das wie folgt. Sie sagte, dass der Mörder Angst hatte vor der Hexerei der Hexe und sie deswegen umgebracht hätte. Das ist natürlich sehr stark Veracruz geprägter Journalismus. Ich las das aber und fand es seltsam, dass diese Journalistin tatsächlich an die Kraft einer Hexe glaubte, dass sie dachte, Hexerei oder die Angst davor könnte ein Motiv für einen Mord sein. Und ich habe beschlossen, eine Geschichte daraus zu machen. Ich wollte eigentlich eine sehr echte Geschichte schreiben, dann war es aber doch sehr gefährlich, dorthin zu reisen, in dieses kleine Dorf. Und dann sagte ich mir, okay, ich kann eine fiktive Geschichte schreiben, das ist ja eine andere Möglichkeit, die Wahrheit zu erzählen, denn wir können durchaus die Wahrheit sagen, durch Fiktion. Ein Spezifikum des ILP ist der Blick auf Material. Sie haben mal gesagt, es gab dieses Bild der beiden Polizisten und das wollten Sie verwenden für La Matosa. Ja, das ist das Casting, sage ich immer gerne. Denn das sind Bilder von Straftätern, die in dieser Zeitung, die ich genannt habe, bildlich dargestellt wurden. Und ich wollte diese echten Gesichter, das wirkliche Aussehen. Das sind junge Leute, die straffällig werden. Und dieses Bild hat ein Fotograf gemacht, ein mexikanischer Fotograf aus Veracruz. Und es zeigt zwei Polizisten, die dort laufen. Und sie fanden dort Massengräber. Natürlich haben wir in Mexiko eine Explosion der Gewalt. Massengräber gibt es an vielen Orten. Sie wissen, dass Menschen sich gegenseitig mit Granaten und mit Maschinengewehren attackieren. Es ist ein echter Krieg. Jetzt ist es mittlerweile so, dass mehr und mehr Massengräber gefunden werden von Menschen, die in den letzten Jahren verschwunden sind. Und auch darüber berichteten die Zeitungen und da wurde eben dieses Bild publiziert in diesem Zusammenhang. Ich lebte in Puebla und hatte nicht die Möglichkeit, nach Veracruz zu fahren, aber ich habe sehr viel mit Google Maps gearbeitet, um zu sehen, wie die Landschaft dort aussieht. Ich bin dort in der Nähe aufgewachsen, habe aber eben auch ganz viel mit Google Maps gearbeitet. Hier sehen wir zum Beispiel diese Straßen, die nach La Matosa, also dieser imaginären Stadt, die ich erfunden habe, führen. Im Grunde ist La Matosa eine Art Sample der kleinen Städte, die ich dort kenne. Sie sind aber auch Journalistin von Hause aus, oder? Und bevor Sie den Roman geschrieben haben, waren Sie als Journalistin tätig? Nein, ich war eigentlich nie eine typische Journalistin. Ich war Redakteurin. Mein erster Job war Zeitungsredakteurin. Aber ich habe die Chroniken gemacht. Das sind sozusagen literarische Reportagen. Und ich habe Journalismus studiert, denn wenn man Schriftstellerin in Mexiko werden möchte, man natürlich auch Literatur studieren kann, das ist aber sehr akademisch und mich interessierte eher die Straße, Action ursprünglich. Wollte ich eigentlich FBI-Agentin werden, so wie Dennis Olley oder wie Dennis aus dem Schweigen der Lämmer. Aber als Mexikanerin kann ich natürlich nicht FBI-Agentin werden. Also beschloss ich, Journalistin zu werden, weil ich dachte, das ist das, was der Arbeit einer Agentin in Mexiko am nächsten kommt. Nun, natürlich basiert Material, was man für Romane verwendet, auf Tatsachen, aber es ist doch anders. Ja, aber ich sah diese Nachrichtenmeldung, dachte, ich werde in die Stadt fahren, werde mit den Leuten reden, ich werde dann in Gefängnisse gehen, mit den Straftätern sprechen, mit den Gefangenen dort. Ich wollte wirklich sehen, wie sieht's aus da, wo sie die Leiche gefunden haben. Ich wollte wirklich in Cold Blood schreiben. Ich fand das wirklich sehr, sehr dicht und authentisch und diese Geschichte dieser ermordeten Frau genau so erzählen. Ich wollte auch zeigen, dass in Mexiko es durchaus möglich ist, dass eine Frau umgebracht wird für nichts und nichts passiert. Aber ich sagte ja, dass es recht gefährlich war. Im Grunde sind diese kleinen Orte, diese Dörfer in der Nähe von Veracruz, Fluchtorte, Rückzugsorte für eine Vielzahl von Straftätern und wir haben natürlich da auch eine ganze Menge Spitzel, die versuchen zu ermitteln, was sich im Bereich OK so tut und die dann eben auch hingehen und Fragen stellen. Und insofern wäre das extrem gefährlich gewesen für mich, auch dahin zu gehen und anzufangen, Fragen zu stellen. Abgesehen davon, dass ich nicht mal eine akkreditierte Journalistin war. Also ich konnte nicht irgendwie einen Presseausweis hochhalten und sagen, hier, das ist die Zeitung, für die ich arbeite. Und insofern musste ich einen anderen Weg finden. Und ich dachte, ich suche in mir die dunkle Wahrheit. Wir tragen sie doch alle in uns. Jeder von uns hat doch diese Wünsche, dieses Bedürfnis nach Gewalt. Manchmal wollen wir jemanden umbringen. Natürlich bringen wir ihn oder sie dann nicht um aufgrund unserer Bildung oder aufgrund der Kultur oder aufgrund der Werte, die wir für richtig halten. Aber ich wollte sehen, was passiert, wenn jemand diese Grenze überschreitet, diese Linie, die sich durch die Gesellschaft zieht. Und das alles wollte ich deutlich machen. Also diese dunklen Wünsche und Bedürfnisse einerseits und das alles, was uns umgibt, die Filme, die Bücher, das wollte ich zusammenführen. Fiktion funktioniert manchmal profunder, würde ich sagen, als Journalismus. Ja, kommen wir doch zur Form und zur Sprache dieses Romans, denn das macht ja das Lesen dieses Romans zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Ich beginne aber auch mit dem Hauptcharakter, der Hauptfigur in diesem Buch. Interessanterweise ist es übrigens so, dass in den deutschen Rezensionen die Hauptperson als die Hexe bezeichnet wird. Manchmal steht aber auch La Bruja. Deswegen frage ich mal Angelika, was fehlt denn am Wort oder im Wort Hexe im Vergleich zu La Bruja? Was ist da das Defizitäre? Vielleicht danke ich auch einmal zunächst Fernanda natürlich dafür, dass sie diesen wirkmächtigen Roman geschrieben hat, den ich dann übersetzen durfte. Ich danke auch dem Wagenbach Verlag dafür, dass er an diesen Roman geglaubt hat, ihn publiziert hat. Und ich danke Ines Guggenberger, die die perfekte erste Leserin ist, meine Lektorin, und die mir wirklich geholfen hat, meine Invektive zu verbessern und das, was ich der deutschen Sprache immer mal wieder angetan habe. Ich musste da wirklich intensiv arbeiten. Das ist nicht gerade ein Bereich, in dem ich sehr stark bin. Und dann wirklich natürlich auch der Community der Spanisch-Übersetzer und Übersetzerinnen, die sehr, sehr supportive waren. Da sind großartige Kollegen und Kolleginnen drunter. Und ich denke, es sollte wirklich anerkannt werden, welche großartige Arbeit sie leisten. Und dann möchte ich auch meinem Sohn danken. Er ist sehr, sehr geduldig gewesen, während ich an diesem Buch arbeitete. Die Hexe. Dieser erste Satz, in dem die Hexe oder La Bruja bereits auftaucht, das ist ein Wendepunkt gleich von Anfang an. La Bruja im Spanischen ist etwas eher Lockeres, wenn man so will. Also eine Frau, die laut ist, die hysterisch ist oder die einfach nur gemeint ist. Also man nennt sie La Bruja. Hexe ist dagegen viel, viel stärker. Und im Deutschen assoziiert man Hexe unmittelbar mit Hexenverbrennungen und Ähnlichem. Aber das ist eben das Wort, das wir haben. Ich konnte jetzt hier nicht irgendwie ein anderes Wort erfinden. Und gleichzeitig ist ja auch die Idee der Hexerei durchaus präsent im Buch. Wir mussten also damit arbeiten, mit diesen Begriffen. Und dann kommt ja auch La Bruja Chica vor, die kleine Hexe im Deutschen. Das ist ihre Tochter und zunächst schrieb ich auch die kleine Hexe, weil ich fand das ganz niedlich. Wobei das kein Buch ist, was irgendwie niedlich gedacht ist. Ja. Linus und ich haben dann aber auch beschlossen, dass die kleine Hexe einfach zu stark an dieses Kinderbuch erinnert. Es ist nicht möglich, durchgehend in diesem Buch von der kleinen Hexe zu sprechen. Und deswegen habe ich dann das Hexenmädchen gewählt als Begriff. Und das sind Fragen, ja, die man sich so stellt. Aber das ist natürlich auch essentiell im Roman. La Bruja wird umgebracht, sie hat keinen Namen. Das ist mit Absicht, denke ich, oder? Ja. Was ich nicht wusste und was ich nicht erfinden konnte, war der Moment des Mordes. Denn ich habe nie jemanden umgebracht, ich bin auch nie umgebracht worden. Ich konnte mir also nicht genau konkret vorstellen, wie ein solcher Moment sich anfühlt. Und deswegen habe ich mich für das Schweigen entschieden. Schweigen, was die Stimme des Opfers und des Täters angeht. Sie sprechen, aber es gibt kein Narrativ. Jeder im Roman spricht von ihnen. Sie werden genannt, permanent. Sowohl der Täter als auch das Opfer. Sie werden genannt, sie werden erwähnt, von ihnen wird gesprochen, aber beide selbst sprechen nicht. Denn ich wollte, dass mit den Stimmen anderer ihre Geschichte erzählt wird. Manchmal haben wir ja so etwas wie Klatsch und Tratsch, also eine niedere Form des Redens. Und deswegen wollte ich, dass mein Buch eine Art Gossip ist. Es sollten die Stimmen der Frauen sein, der Frauen im Dorf, die hier einfach plaudern, schwatzen, erzählen. Ich wollte diesen Klang evozieren. Ich meine, Sie wissen, wie das ist. Man klatscht und tratscht und jemand erzählt irgendwas und jemand anders will das wirklich irgendwie wissen. Oder jemand erzählt einem, wie die Fernsehserie, die man gerade schaut, weitergeht und so weiter und so fort. Also, das wollte ich wiedergeben und deswegen habe ich auch diese langen Sätze gewählt für den Roman. Ich wollte, dass man das Gefühl hat, wenn man das Buch liest, dass es so ist, als würde einem jemand die ganze Zeit ins Ohr quatschen, reden. Jemand, den man zunächst nicht kennt, aber dann kennenlernt. Ja. Das erinnert mich an das, was Teju gesagt hat. Die Sprache kann Leben retten. Aber als Leser und Leserin hat man vielleicht auch das Gefühl, dass man lebendig ist, lebendiger ist, wenn man dieses Buch liest. Und das sage ich nicht nur als Jurymitglied. Es ist wirklich eine sehr ausgefeilte Form, die sich über diesen Roman erstreckt, sich in ihm entfaltet. Ein Geheimnis am Anfang wird im Laufe der Zeit deutlich. Andere Dinge, die deutlich scheinen, werden zunehmend opak. Und das ist spannend für die Leser, die Leserin, vor allen Dingen gegen Ende des Buches. Das gilt auch für die Sätze, darüber sprechen wir gleich noch. Dann gibt es aber auch noch ein paar interessante Dinge zu sagen über die Struktur und die Form. Darüber haben Sie ja sicherlich sehr intensiv auch nachgedacht. Sie haben sich sicherlich überlegt, wie Sie die Stimmen formen, mit denen die Ereignisse berichtet werden. Natürlich habe ich mich gefragt, welche Eigenschaften hat denn eine Hexe? Und dann gibt es da Norma, eine andere Frau oder beziehungsweise ein Mädchen, ein 13-jähriges Mädchen, eine Waisin quasi. Und ich habe dann einfach damit gespielt. Also das ist hier auf Spanisch, deswegen sind da keine Spoiler, denke ich mal. Das sind die ganzen Kapitel kondensiert in ein paar wenigen Sätzen. weil ich dachte, ich muss mir das vorstellen und dann setze ich mich hin und schreibe. Richtig, das ist der Anfang der Geschichte. Und hier sehen wir eine kleine Karte des Dorfes, die habe ich gemalt. Also das Dorf gibt es ja nicht und damit natürlich auch die Karte nicht, aber ich habe diese Karte gemalt, weil ich die brauchte. Ich schreibe sehr viel mit der Hand und dann tippe ich. Und für mich war das durchaus ein bisschen schwierig. Es ist mein zweiter Roman. Ich hatte deswegen gedacht, es wäre leichter für mich, diesen Roman zu schreiben, weil ich ja schon einen geschrieben hatte. Ich dachte, das ist auf jeden Fall so, war aber nicht so. Es war die Hölle. Und ich dachte echt, ich brauche eine Therapie. Als ich fertig war, dachte ich, ich brauche echt eine Therapie. Zwei Jahre habe ich daran gesessen. Also am Buch, das Schreiben selber waren dann 6 Wochen und dann habe ich den Text immer wieder überarbeitet und deswegen ist die Struktur so kondensiert. Und Angelika, der ich ja auch noch danken muss, weil sie wirklich eine großartige Person ist. Und ich danke ihr natürlich für diesen nahezu unmöglichen Job. Ich denke, sie sollten dir wirklich eine Statue errichten, denn es ist ein wirklich sehr, sehr verbales, sehr authentisches Buch. Und diesen mexikanischen Flavor, dieses Aroma ins Deutsche zu übersetzen, ist nicht einfach. Und wenn ich jetzt mal schaue, was die Rezensionen sagen, die Linus mir geschickt hat, dann sehe ich, dass es wirklich auch großartig gelungen ist. Es ist wirklich seltsam, wenn man ein Buch in der Hand hält und man versteht kein Wort und man weiß, es ist das eigene. Also danke an Angelika. Ja, und auch der Furor dieses Romans. Ich meine, ich habe das erlebt durch die deutsche Version. Und deswegen geht meine Frage auch an Angelika, denn Sie haben ja genau diese Version geschaffen. Was waren denn die besonderen Herausforderungen angesichts der Kluft zwischen dem Deutschen und dem mexikanischen Spanisch? Wie haben Sie das ins Deutsche rübergeholt? Das Problem waren gar nicht die langen Sätze oder die Dichte des Textes. Wenn der Text eine Stimme hat, wenn er wirklich spricht, dann geht es eigentlich einfach, in die Übersetzung reinzukommen, mit der Übersetzung zu beginnen. Wenn ich etwas hören kann, etwas, was mir als äquivalent erscheint. Ich meine, natürlich klingt es völlig anders auf Deutsch. Aber es ist da. Ich empfinde es und dann schreibe ich es halt auf Deutsch. Wenn man also dieses Äquivalent empfindet, dann kann man es übersetzen. Natürlich muss man Dinge ändern. Das Wiederholen zum Beispiel, das Sich-Wiederholen im mexikanischen Spanischen, also die permanenten Wiederholungen einfach nur, um zu reden. Das ist natürlich problematisch. Oder Pinche zum Beispiel. Und das erscheint dann 250 Mal und dafür gibt es kein wirkliches Äquivalent im Deutschen. Und da muss ich irgendwas schaffen. Oder halt eben die Flüche zum Beispiel. Und ich kann natürlich auch nicht immer wieder das gleiche Wort im Deutschen verwenden, das wäre dann auch irgendwann zu viel. Also ich muss es ein bisschen runterziehen, denn die deutsche Sensibilität, was schlimme Sprache angeht, ist ein bisschen anders. Und ich würde dem Original auch Unrecht tun, wenn ich alle Worte des Originals übersetzen würde. Denn man hätte dann im Deutschen das Gefühl, dass die Leute sich gegenseitig einfach nur beleidigen, schlimme Dinge an den Kopf werfen. Aber das ist gar nicht der Fall. Manchmal sind sie wirklich nett und lieb zueinander. Das war, denke ich, das Schwierigste von den Lokalismen. Abgesehen, ich habe Freunde, die ich fragen konnte. Es gibt manchmal natürlich Begriffe, die selbst spanische MuttersprachlerInnen nicht übersetzen können oder nicht verstehen können. Oder ein Freund von mir zum Beispiel ist zwar Mexikaner, aber er kommt aus Oaxaca. Das heißt, er kennt die Begriffe, die hier in Veracruz zum Beispiel verwendet werden, dann auch wieder nicht. Aber das ist natürlich die normale Recherche, die man bei jeder Übersetzung anstellt. Ja, vielleicht ist das der Moment, mal ein bisschen aus dem Buch zu hören.
So this is the opening of the novel.
Uno. Llegaron al canal por la brecha que sube del río, con las ondas frescas para la batalla y los ojos entornados, cosidos casi cinco, y su líder, el único que llevaba traje de baño, una truza colorada que ardía entre las matas sedientas del cañaveral enano de principios de mayo. El resto de la tropa lo seguía en calzoncillos, los cuatro calzados en botines de fango, los cuatro cargando por turnos el balde de piedras menudas que aquella misma mañana sacaron del río, los cuatro ceñudos y fieros y tan dispuestos a inmolarse que ni siquiera el más pequeño de ellos se hubiera atrevido a confesar que sentía miedo, al avanzar con sigilo a la saga de sus compañeros, la liga de la resortera tensa en sus manos, el guijarro apretado en la bandana de cuero, listo para descalabrar lo primero que le saliera al paso si la señal de la emboscada se hacía presente. En el chillido del vientebeo, reclutado como vigía en los árboles a sus espaldas, o en el cascabeleo de las hojas al ser apartadas con violencia, o el zumbido de las piedras al partir el aire frente a sus caras, la brisa caliente, cargada de sopilotes etéreos contra el cielo casi blanco y de una peste que era peor que un puño de arena en la cara, un hedor que daban ganas de escupir para que no bajara las tripas, que quitaba las ganas de seguir avanzando. Pero el líder señaló el borde de la cañada y los cinco agatas sobre la hierba seca, los cinco apiñados en un solo cuerpo, los cinco rodeados de moscas verdes reconocieron al fin lo que asomaba sobre la espuma amarilla del agua, el rostro podrido de un muerto entre los juncos y las bolsas de plástico que el viento empujaba desde la carretera, la máscara prieta que bullía en una miríada de culebras negras y sonreía.
Man nannte sie die Hexe, wie ihre Mutter, Hexenmädchen, als die Alte ihr Geschäft mit dem Heilen und den Zaubersprüchen anfing und einfach nur Hexe, als sie allein zurückblieb, damals, im Jahr des Erdrutschs. Sollte sie einmal einen anderen Namen gehabt haben, vielleicht festgehalten auf einem zerknitterten, wurmstichigen Zettel, von der Alten in einen der Schränke zwischen Tüten, schmutzstarrende Lumpen, ausgerissene Haarbüschel, Knochen und Essensreste gestopft. Sollte sie einmal Vor- und Nachnamen besessen haben wie die übrigen Dorfbewohner, so hat niemand jemals davon erfahren. Nicht einmal die Frauen, die freitags ins Haus kamen, hatten je gehört, dass die Alte sie anders gerufen hätte. Immer nur, du dumme Gans, oder du Drecksgöre, oder verdammte Teufelsbrut, wenn die Alte wollte, dass das Mädchen zu ihr kommen oder den Mund halten, oder einfach nur still unter dem Tisch sitzen sollte, damit sie den Klagen der Frauen lauschen konnte, dem Stöhnen, mit dem sie ihre Sorgen, Beschwerden und schlaflosen Nächte würzten, den Träumen von verstorbenen Angehörigen und dem Streit mit denen, die noch lebten. Und fast immer ging es um Geld oder den Ehemann oder dieses Hurenpack von der Landstraße. Und ich weiß nicht, warum sie mich immer verlassen, wenn ich am glücklichsten bin. Sie heulten. Wozu das alles? Sie schluchzten. Lieber sterbe ich gleich. Und mit dem Zipfel ihres Kopftuchs wischten sie sich das Gesicht ab, das sie verhüllten, sobald sie die Küche der Hexe verließen. Man wusste ja nie. So wie die Leute im Dorf tratschten. Sonst hieß es noch, dass man zur Hexe ging, weil man sich an jemanden rächen wollte. Dass man das Flittchen, das einem den Mann abluchsen wollte, mit einem Fluch belegte. Denn an Intrigantinnen fehlt es nie, wo man sich doch einfach nur ein Mittel gegen die Magenverstimmung seines idiotischen Sohns holte, der ganz allein ein Kilo Kartoffeln verdrückt hatte, oder einen Tee gegen die Müdigkeit oder eine Salbe für die Unpässlichkeiten des Unterleibs oder sich bloß eine Weile in der Küche etwas von der Seele reden, den Kummer loswerden wollte, den Schmerz, der ihn hoffnungslos in der Kehle zappelte. Denn die Hexe hörte zu und die Hexe konnte offenbar nichts erschüttern. Ja, es hieß sogar, dass sie ihren Mann umgebracht hatte. Keinen geringeren als das Schlitzohr Manolo Conde. Ja, ja, und zwar des Geldes wegen, um an seine Kohle, sein Haus und seine Ländereien zu kommen. An die 100 Hektar Feld- und Weideland, die ihm sein Vater vererbt hatte, also das, was noch übrig davon war, nachdem er fast alles stückchenweise an den Gewerkschaftsführer der Zuckerrohrfabrik verkauft hatte, um bloß nie arbeiten zu müssen, um von seinen Kapitalerträgen und seinen sogenannten Geschäften zu leben, die immer schief gingen. Aber das Anwesen war so groß, dass, als Don Manolo starb, immer noch ein guter Teil da war und auch noch einiges abwarf. Weshalb seine Söhne, zwei erwachsene Kerle mit abgeschlossener Ausbildung, die Don Manolo mit seiner rechtmäßigen Ehefrau drüben in Montiel Sosa gezeugt hatte, im Dorf auftauchten, kaum dass sie vom Tod des Vaters erfahren hatten. Ein jäher Herzinfarkt, hatte der Arzt von Villa gesagt, als die beiden zu diesem Haus inmitten der Zuckerrohrfelder kamen, wo die Totenwache abgehalten wurde. Und eben dort erklärten sie der Hexe vor aller Augen, dass sie sich bis zum nächsten Tag fortscheren sollte. Aus dem Haus und aus dem Dorf. Das sie ja wohl nicht ganz richtig im Kopf war, wenn sie glaubte, als Söhne würden sie es zulassen, dass eine dahergelaufene Schlampe das Erbe ihres Vaters an sich riss. Die Ländereien und das Haus. Nach all den Jahren war es immer noch beinahe ein Rohbau. So grandios und missraten wie Don Manolos Träume. Mit seiner geschwungenen Treppe, auf deren Geländer sich Gipsengel tummelten. Und den mächtig hohen Decken, unter denen Fledermäuse nisteten. Und dem Geld, das dort irgendwo versteckt sein musste. Ein Haufen Centenario-Goldmünzen, die Don Manolo von seinem Vater geerbt und nie zur Bank gebracht hatte. Und der Diamant. Der Diamantring, den niemand je zu Gesicht bekommen hatte. Nicht einmal die Söhne, dessen Stein aber, so erzählte man sich, so groß war, dass man ihn für eine Fälschung hielt. Eine echte Reliquie. Die Don Manolos Großmutter gehört hatte, Señora Chusita Villagarbosa de los Monteros de Conde, und der allen irdischen wie göttlichen Gesetzen nach der Mutter der jungen Männer zustand. Don Manolos rechtmäßige Ehefrau vor Gott und den Menschen. Und nicht dieser zugereisten Nutte, dieser kriecherischen Schlange, dieser Mörderin, dieser Hexe, die jetzt die feine Dame spielte. Dabei hatte Don Manolo die kleine Hure aus irgendeiner Dreckshütte im Wald geholt, um in der Einsamkeit der Hochebenen jemanden zu haben, an dem er seine niedersten Instinkte befriedigen konnte. Kurzum, eine schlechte Frau, die irgendwie, vielleicht hat es ihr der Teufel selbst eingeflüstert, glaubten manche, oben auf dem Berg ein Kraut gefunden hatte zwischen den Ruinen, die, wie die von der Regierung sagten, Gräber der Vorfahren waren, die früher diese Gegenden bewohnt hatten, die zuerst hier gewesen waren, noch vor den Gatubines von Spanien. Aber die hatten das alles hier von ihren Schiffen aus gesehen und im Handumdrehen gehörte das Land der Krone von Kastilien. Und die paar Vorfahren, die noch übrig waren, mussten in den Bergen Zuflucht suchen und alles hinter sich lassen. Sogar die Steine ihrer Tempel, die beim Wirbelsturm 78 schließlich vom Berg bedeckt wurden, als der Erdrutsch über 100 Einwohner von La Matosa im Schlamm begrub und auch die Ruinen, zwischen denen dieses Kraut wuchs, aus dem die Hexe, sagte man, ein Gift braute, das man weder sah noch schmeckte und das keinerlei Spuren hinterließ. Denn sogar der Arzt von Villa erklärte, dass Don Manolo an einem Herzinfarkt gestorben sei. Doch die beiden dämlichen Söhne beharrten darauf, dass man ihn vergiftet hatte. Und die Leute gaben der Hexe später auch die Schuld am Tod von Don Manolos Söhnen, weil die noch am Tag der Beerdigung auf der Landstraße umkamen, als sie mit ihrem Auto den Leichenzug zum Friedhof von Villa anführten und sich von einem vor ihnen fahrenden Lastwagen an der Ladung Eisenstangen löste und beide erschlug. Auf den Fotos in der Zeitung war nur blutverschmiertes Eisen zu sehen, eine schreckliche Sache. Keiner vermochte sich je zu erklären, wie dieser Unfall passieren konnte, wie die Stangen sich lösen, die Windschutzscheibe zerschmettern und die Insassen durchbohren konnten. Und mehr als einer nahm es zum Anlass, um die Hexe zu beschuldigen. Die Hexe hat ihnen einen Fluch angehängt, um Haus und Ländereien zu behalten. Das verdorbene Weib hat sich dem Teufel im Tausch gegen dunkle Mächte hingegeben. Und etwa zu dieser Zeit sperrte sich die Hexe in ihrem Haus ein und kam nicht mehr heraus. Weder tagsüber noch nachts. Vielleicht aus Angst vor der Rache der Condes oder vielleicht, weil sie etwas zu verbergen hatte. Ein Geheimnis, das sie hüten musste. Irgendetwas in jenem Haus, das ihres Schutzes bedürfte. Sie wurde mager und blass. Ihr Blick allein war angsteinflößend und verwirrt. Und es waren die Frauen von La Matosa, die ihr Essen brachten und dafür ihre Hilfe in Anspruch nahmen. Sich von ihr Mittelchen mischen, Tränke aus den Kräutern brauen ließen, die die Hexe selbst in ihrem Hinterhofgärtchen anpflanzte oder die auf dem Berg zu pflücken sie den Frauen auftrug. Damals, als es den Berg noch gab.
I'd like to ask a question about collaboration.
Die Zusammenarbeit zwischen Ihnen beiden oder auch allgemein.
In his first novel, you've had this great good fortune for this novel to be translated into several languages.
Grundsätzlich ist es ja eine Frage der Zusammenarbeit. Es gibt auch noch Übersetzungen, die im Moment laufen, wie zum Beispiel die Übersetzung ins Englische. Spannend ist, wenn man Twitter zum Beispiel mal anschaut. Zum Beispiel schrieb der englische Übersetzer, ich verzweifle manchmal, wenn ich dieses mexikanische Spanisch höre. Manchmal aber ändern wir die Dinge und schreiben dann halt nicht scared whipless, sondern scared shitless oder so. Das ist eigentlich interessant, wenn man sieht, dass die Übersetzer und Übersetzerinnen hier den Prozess kommunizieren. Und natürlich löst man selber auch idiomatische Fragen über die sozialen Medien. Ne? Ja, es ist ja tatsächlich so, dass manchmal wir denken, bestimmte Formulierungen oder Worte ganz normal sind, weil sie eben Teil unserer Sprache sind. Aber in anderen Sprachen gibt es nicht. Bei der Übersetzung ins Niederländische zum Beispiel. Da war ja dieser Satz mit Kim Pompo. Und das ist eigentlich eine Cumbia, das ist ein Song, also das ist eine Zeile aus einem Song, ein tropischer Song. Und es ist ein Gespräch zwischen einem Mann und einer Frau. Und sein Angebot, ihr Schuhe zu kaufen. Und wenn man also jemanden sieht mit neuen Schuhen, dann wird man manchmal gefragt, wer hat das für dich gekauft? Und das ergibt eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Aber die Beziehung zwischen der Sprache und Mexiko ist auch schwierig, denn die Sprache ist ja selbst erst ins Land importiert worden. Und wir als Mexikaner, Mexikanerinnen finden immer Wege, die Sprache irgendwie so zu drehen und zu wenden, dass sie uns gefällt. Wir versuchen irgendwie immer alles zu verdrehen, um die Dinge anders zu sagen, als sie eigentlich gesagt werden sollten. Wenn ich sage para mí, für mich, dann sage ich manchmal auch para Miguelito, Miguelitos Namen. Das machen wir dauernd. Das sind kleine Sprachwitze. Und das kann natürlich auch ausgesprochen vulgär sein oder ganz stark sexuell aufgeladen. Und das ist schwer zu erklären. Und wenn jemand das übersetzt, ist das nicht gerade einfach. Und deswegen hatte ich Angelika ein paar Songs gezeigt, damit sie so ein bisschen den Flavor bekommt. Ich liebe Spanisch, aber ich denke, das genau ist es, was passiert mit der eigenen Muttersprache. Und natürlich findet man seine Muttersprache vielleicht am besten von allen Sprachen, weil es eben die eigene Sprache ist. Und wir versuchen einfach immer wieder einen neuen Sinn zu finden für die Worte in unserer Sprache. Also es ist so ein bisschen wie, ich habe die Sprache, aber ich lasse auch zu, dass sie lebt.
I even had a not a discussion, but I in social media, a person from Spain told me that my book promised.
Man hat mir auch gesagt, zum Beispiel, dass mein Buch vielversprechend sei, aber derjenige, der mir das sagte, ein spanischer Freund, sagte, er würde es trotzdem nicht zu Ende lesen können. Das sei kein Spanisch, was da drin gesprochen wird. Und ich denke aber, Spanisch ist genau deswegen schön, weil man einfach sich bemühen muss. Also Costa Ricaner, Argentinier, Mexikaner, Mexican Americans, Spanier. Es ist häufiger, dass es Missverständnisse gibt, als dass man sich versteht. Ich habe auch hier mit einem Leser in Deutschland gesprochen. Da gab es eine Lesung in Jena und da stand einer auf und sagte, er sei ein bisschen irritiert, denn das Deutsch, was er hier lese, sei gar kein Deutsch. Und dann habe ich gesagt, ja, aber als Mexikanerin lese ich sehr viel spanische Literatur aus Spanien. Ich denke gerade an die deutschen Verleger, die hier sind. Ich meine, vielleicht folgt man dem Prinzip, das man auch für Brasilien und Portugal anwendet, nämlich zwei verschiedene Übersetzungen. Ja. Ich fände es auch schön, wenn mein erstes Buch übersetzt werden würde. Da könnte man das ja vielleicht andenken. Aber das Schöne ist, wenn es Übersetzungen gibt, dann hat man die Möglichkeit, Verbindungen herzustellen. Ich habe sehr viele Übersetzungen gelesen. Und ich denke, es ist einfach schön, in den Kopf eines Autors, einer Autorin eindringen zu können. Das ist ja die Aufgabe des Übersetzers und der Übersetzerin. Sie sollen dafür sorgen, dass die Dinge für uns funktionieren. Und haben Sie mit Übersetzern und Übersetzerinnen in die anderen Sprachen kommuniziert, also mit denen, die dieses Buch in andere Sprachen übersetzt haben? Sie haben 10 Jahre in Paris gelebt. Ich weiß nicht, ob Sie mit der französischen Übersetzerin gesprochen haben. Nein, normalerweise. Also wenn es nicht irgendwie ein Meeting gibt, dann sind wir eigentlich auch nicht miteinander in Kontakt. Ich habe mit Fernanda kommuniziert, das war eine schöne Zusammenarbeit. Aber ansonsten nein. Nun, ich sagte ja, dass Sie das Glück hatten, in viele Sprachen übersetzt zu werden. Aber ich möchte das jetzt gerne zum Abschluss umkehren und sagen, wie schön, dass wir dieses Buch hier dank des Wagenbach Verlags auch in Deutschland bekommen können auf Deutsch. Und wir haben die Saison der Wirbelstürme hier drüben am Buchstand auch zum Verkauf. Vielleicht wollen Sie sich ein Exemplar kaufen. Und ich denke, die Autorin und die Übersetzerin signieren Ihnen das auch gerne. Das ist eine seltene Gelegenheit, eine aus Mexiko, eine aus Barcelona hier. Und vielleicht sehen Sie das auch als eine Möglichkeit, einzudringen in dieses Schreiben, das ja so viel Schreiben und Empfinden mit sich bringt. Und das, was hier vorgelegt wird, ist ja nicht nur für die anderen Autoren und Autorinnen schön, sondern auch für die Übersetzer und Übersetzerinnen. Ich glaube, ich spreche im Namen der Jury insgesamt, dass wir uns für alle diese wunderbaren Bücher bedanken, die wir gelesen haben. Die Shortlist, aber auch die über 100 anderen Bücher. Das war, glaube ich, eine außergewöhnliche Lesereise, ein außergewöhnliches Leseerlebnis, das wir hier genießen durften. Ja, und damit bewegen wir uns auf die Party zu. Vielleicht noch einmal ein Applaus für Fernanda und Angelika und ein Dank.